Ja, guten Morgen von meiner Seite. Gunnar Begerau, ich muss ganz wichtige Grüße von meiner Frau loswerden. Wir haben mal eine Zeit in Neuffen gewohnt und daher kennen wir noch einige von euch, beziehungsweise, darüber freue ich mich eigentlich noch mehr, also ich freue mich, die alten Neuffner zu sehen, aber ich freue mich auch, ganz viele Leute zu sehen, die ich gar nicht kenne. Also ich kenne keine Gemeinde, wo ich mich so sehr darüber freue, dass ich die Leute gar nicht kenne, wie hier in Wettlingen, weil ich noch bei den Schwangerschaftsschmerzen der Gemeindegründung dabei war. Ich kann mich noch an unzählige Diskussionen erinnern, wo ich manchmal nur abends saß und dachte, was machen wir hier eigentlich? Ja, haben viel diskutiert und irgendwann gab es dann diese Gemeinde. Und ich freue mich, wenn man hier reinkommt, hat man so den Eindruck, als ob das irgendwie ganz normal wäre, dass es die Gemeinde gibt. Wunderbar, sehr, sehr schön, wirklich. Ich komme aus Wiedenest, das ist, manche denken, das wäre die Organisation, aber das ist ein kleines Dorf. Wiedenest.de, wir haben dem Dorf die Website geklaut. Wir sind eine größere christliche Organisation, wir haben auch eine Bibelschule, da bin ich angestellt und wir haben einen Missionsbereich und mit den beiden, sage ich mal, Bereichen sind wir jetzt auch auf der Jumicom im Stand und hoffen sehr, sehr, dass sich viele Leute ansprechen lassen, weil der Fachkräftemangel in der Außenmission ist groß. Und der Fachkräftemangel von ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Gemeinde und hauptamtlichen Leuten ist auch groß. Also wir suchen wirklich und wollen uns auch von Gott heute führen lassen. Ich bin da mal kurz weg, komme gleich wieder dann dahin zu Jumicom, dass Gott Leute wirklich beruft, dass man sich diese Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen, in die Außenmission zu gehen, aber auch sich ausbilden zu lassen in Gottes Wort. Sei es da, dass man sich dann ehrenamtlich arbeitet oder hauptamtlich. Also, liebe Grüße von meiner Frau, das habe ich auf jeden Fall schon mal überbracht. Ich hoffe, nächstes Jahr ist sie mal dabei bei der Jumicom. Das war für uns auch immer eine große Ermutigung, dahin zu gehen. Die Halbwertszeit von den guten Vorsätzen, die hält eine Woche, habe ich gerade gehört. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne meine schon gar nicht mehr. Bei mir war die noch ein bisschen kleiner, die Halbwertszeit. Ich habe euch etwas mitgebracht, was mich in den letzten Monaten beschäftigt hat. Und ich wünsche mir sehr, dass euch das hilft auf dem Weg durch das Jahr. Und zwar, wenn ihr gerade eben den Psalm gehört habt, Psalm 23, dann ist das wahrscheinlich das bekannteste Gebet aus dem Alten Testament. Und da frage ich mich natürlich, was für Texte aus dem Alten Testament werden dich begleiten? Das kann natürlich der Psalm 23 sein, den kennt ihr, der gute Hirte und so weiter. Jetzt gucke ich gerade mal. 2-3 Sekunden soll ich warten, ja? Tja, das frage ich mich auch. Also wenn es grün ist, ist gut, oder? Oder nicht? Rot ist gut. Okay, alles klar. Also der bekannteste Text aus dem Alten Testament, das wird wohl für viele das Gebet, der Psalm 23 sein. Das betet man so. Nur wenn ich mal genau hingucke, dann gibt es da Punkte, wo ich denke, nee. Also mir wird nichts mangeln. Kann ich so nicht unterschreiben. Also ich habe in meinem Leben oft Dinge gehabt, wo ich sage, nee, Herr, da hat es mir ganz schön gemangelt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Oder ich fürchte kein Unglück. Doch. Also ich war eine Zeit in Tansania als Missionar. Ich hatte Furcht vor Unglück, nämlich mein größtes Problem war, ich hatte Angst vor Überfällen. Und das war auch realistisch, wenn man eigentlich relativ einfach zu überfallen. Oder wenn ihr lest, am Schluss Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Im Hause des Herrn, das ist ein bisschen schwierig, das steht ja nicht mehr der Tempel. Aber Gutes und Barmherzigkeit werden wir immer, immer folgen. Ist das wirklich so? Die Psalmen, da ist uns einiges bekannt. Aber es geht doch. Ja, ja. Will ich das schon? Das will ich noch gar nicht.
Ich glaube, der Akku ist leer. Ich tausche ihn kurz.
Okay, alles klar. Wir kennen manche Psalmen oder sind wir sehr vertraut mit, aber es gibt da sehr unterschiedliche Psalmen. Der andere Psalm, das kennt ihr vielleicht auch, Psalm 50, Vers 15, da steht, das ist so die sogenannte Telefonnummer Gottes. Da steht dann, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ich mache das immer wieder, wenn ich irgendwo hinziehe, rufe ich da an. Mit der entsprechenden Vorwahl ist immer besetzt. Oder die Nummer ist nicht vergeben. Und das ist bestimmt so, dass einige von euch auch mal so angerufen haben, also jetzt nicht 5015, was haben wir hier, 07 irgendwas, ja, und dann 5015, und da geht ja nicht Gott dran, ist ja klar. Aber da steht ja, ich rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Aber der errettet manchmal gar nicht. Also ich habe schon Gott angerufen, Herr, hilf mir, also so richtig, ich kann da sehr laut werden und sehr direkt. Und dann hat er mich tatsächlich errettet. Wahnsinn, wirklich. Das ist dann bühnenreif, kannst im Zeugnis von erzählen und super. So, ein andermal rufe ich den Herrn an und der antwortet nicht. Ich rufe nochmal an, gucke, ob ich mich vertippt habe, ja. Ruf an und der ruft. Und ich will ihn dann auch nicht preisen, also weil er hat mir ja nicht geantwortet. Die ganz gewieften Christen, die sagen dann, ja, der will dir anders antworten, als ob man irgendwie Jesus entschuldigen müsste oder so, ja. Es gibt andere Psalmen, die kommen mit ganz anderen Situationen. Vielen Dank. Da ist ein Schrei zu Gott. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wieder die ganz schlauen Christen, die würden sagen, nein, der ist doch bei dir. Du denkst nur, dass er bei dir nicht ist, aber der ist doch bei dir. Der hat dich nicht vergessen. Aber darum geht es gar nicht. Die Psalmen sprechen einem förmlich aus der Seele. Und manchmal fühlt man sich tatsächlich vergessen. Ich habe mich manchmal so gefühlt, Herr, weißt du was, den anderen hilfst du immer, den anderen, die erzählen dann und dann kam jemand und der hat für die gebetet und dann sind irgendwelche Engel unterwegs, die man nicht gesehen hat. Hast du eigentlich auch mal einen für mich abgestellt? Ich weiß ja nicht, wo die immer unterwegs sind. Bei mir scheinen sie nicht unterwegs zu sein. Wie lange willst du mich vergessen? Das kann doch nicht wahr sein. Also ganz, ganz unterschiedliche Psalmen. Dann gibt es andere Psalmen. Der eine schreit zu Gott, der andere, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Und ich muss ehrlich sagen, so geht es mir manchmal auch. Ich bin verzweifelt und schreie zu Gott und das kann wenige Tage später sein, dass ich denke, boah, ich habe so ein Vertrauen, ich werde nie wanken. Boah, der Herr kann so richtig, mit mir kann er rechnen. Ganz großes Vertrauen. So unterschiedlich sind die Psalmen. Oder, was wir auch gesungen haben, wir loben Gott als König. Gibt so vom Trend her, was die Lieder so hergeben, ist in der Szene, in den christlichen Liedern gerade der König. Also der König wird groß gelobt. Lob singet unserem König. Psalm 47 zum Beispiel. Alles da. So, die Psalmen, da kannst du dir praktisch raussuchen, was du willst. Nur, ich möchte euch auf eine Spur bringen, die ist noch gar nicht so neu. Also die Leute, die sich mit den Psalmen beschäftigt haben, denen sind ein paar Sachen aufgefallen, nämlich die sind der Fragestellung nachgegangen, jetzt haben wir da so viele Psalmen, warum sind die eigentlich so in dem Buch, wie sie sind? Du kannst ja so blättern und dann variieren die und so weiter, aber das ist nicht wahllos, sondern da gibt es eine Ordnung. Und ich muss jetzt ein bisschen was erklären zum Alten Testament, ich finde das spannend, ich hoffe ihr auch. Und ich glaube, dass das wirklich hilft auf dem Weg mit Jesus und auf dem Weg in dieses Jahr 2024. Die ersten beiden Psalmen, das sind gar nicht die Psalmen, die man unbedingt erwarten würde. Irgendwie der Schrei zu Gott, Gott ist König oder ich vertraue Gott. Sondern das sind zwei Psalmen. Der erste Psalm fängt mit einem glücklich an. Glücklich ist der nicht bei den Spöttern sitzt, sondern das Gesetz hat. Und das Gesetz ist im Alten Testament etwas Gutes. Und dann wird Werbung für das Gesetz gemacht. Und das ist letztlich der Bund am Sinai. Der erste Psalm sagt, boah, es ist gut, wenn du mit dem Gesetz unterwegs bist. Es kann dir nichts Besseres passieren, als dem Gesetz zu folgen, den guten Geboten Gottes. Und dann geht es diesen Menschen wie ein Baum, der einfach wächst. Also jemand, der dem Gesetz nachfolgt, dem geht es unglaublich gut. Der fühlt sich sauwohl und der wächst einfach. Das ist der eine Bund, den Gott am Sinai mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und der zweite Psalm, Das ist ein Psalm, wo der König David oder Salomo oder seine Nachfolger umschrieben werden. Da geht es um das Leben unter der Herrschaft Davids. Also Gott hat den David erwählt mit einem ewigen Bund und dann wird Gott durch diesen König David und seinen Nachfolgern halt Israel gut leiten. Das ist der zweite Bund. Das sind die zwei wichtigen Bünde aus dem Alten Testament. Der Bund am Sinai, ich habe das jetzt mal hier so gemacht, der Bund am Sinai, der Bund am Zion. Sinai ist schon ein richtiger Berg, Zion ist ein Hügelchen, ist kein richtiger Berg. Ja? Also ist nicht mal so hoch wie die Schwäbische Alb. Ja? Kann es auch nicht Schwäbische Alb mit den Alpen vergleichen. Ja? Aber es sind zwei Bünde, zwei feste Zusagen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Die Zusage am Sinai und die Zusage am Zion. Zwei feste Zusagen, zwei Bünde, die Gott ihm gegeben hat. So, jetzt gibt es diese Zusagen. Es ist super, dem Wort Gottes zu folgen. Und es ist super, sich dem davidischen König zu unterwerfen, weil den Gott, den hat er auserwählt. Was danach kommt, ab Psalm 3, sind die tatsächlichen Ansagen des Lebens. Und wenn ich jetzt schon mal rübergehe ins Neue Testament, die wichtigste Zusage, die wir haben, ist in Jesus. Jesus hat das Gesetz erfüllt und er ist der König in der Linie Davids. Wenn wir praktisch in unser Leben gehen oder in den Psalm gehen, kommen wir einen Schritt weiter, nämlich wir kommen mit den Zusagen Jesu. Wir wissen, Jesus ist für uns gestorben. Wir wissen, Jesus ist der König der Gemeinde. Jesus wird wiederkommen und so weiter. Wir wissen das alles und dann kommen trotzdem die Ansagen des Lebens. Die auf einmal, das ist überhaupt nicht überraschend, das ist so, das wissen alle, das Gegenteil sind. Jetzt habe ich keine Batterie, die Batterie ist aus. Oder könnt ihr weiterklicken oder wie machen wir das? Okay. Die Ansagen des Lebens sind zum Beispiel die Klage, die wir vorher gehört haben. Wie lange? Der Psalter, also das ganze Buch, sagt dir, es gibt die Zusagen Gottes und trotzdem wirst du die Ansagen des Lebens erfahren, dass du zum Beispiel klagen kannst, weil es Grund zur Klage gibt. Es gibt Grund zur Klage. Auch Hiob, der vieles ertragen hat, das meiste in seinem Buch geklagt. Und es wird Zeiten geben oder andere Geschwister in der Gemeinde, die vertrauen. Mir wird nichts mangeln. Die haben ein klares Vertrauen. Oder es wird Gott als König gelobt. Nun ist es so, die allerwenigsten, ich kenne gar keinen Christen, der dauernd vertraut. Das ist meistens eine fromme Maske. Also, ich erlebe das selber. Ich vertraue Gott und eine Woche später zählt das irgendwie nicht mehr. Auf einmal gibt es irgendwas in meinem Leben, was komplett eingebrochen ist. Und ich frage mich, wie kannst du, Herr, so mit deinen Christen umgehen? Mit deinen Kindern? Das geht doch nicht. Habe ich vorher vertraut, war zuversichtlich? Auf einmal dreht sich das Ganze, weil irgendwas eine Ansage in meinem Leben ist. Gerade was Heftiges passiert, zum Beispiel, die beste Freundin von meiner Nichte hat Selbstmord begangen, 14 Jahre alt. Und sie war eingeweiht, meine Nichte. Sie hat sich erhängt, während die Mutter im Wohnzimmer sitzt. Christliche Familie, alles gut. Also alles gut, super und christlich und sonst was. Auf dem Weg mit Jesus. Wie kann Gott sowas, da platzt mir das Hirn. Das verstehe ich nicht. Da muss doch Gott zu diesem Mädchen vorher sprechen. So kann man doch nicht so jemand alleine lassen. Warum macht er das? Wo ich das noch nicht wusste, war ich zuversichtlich. Mir ging es gut, ich habe Gott gelobt als König. Ich wusste, ich vertraue Gott in seine Zusagen. Ich stehe fest auf dem Fels, vielleicht kennt ihr das, ja? Fest auf dem Fels, ja, ich stehe fest auf dem Fels. Und auf einmal kommt sowas rein. Schrecklich. Wie lange hörst du, warum hörst du nicht Gott? Das wiederholt sich dauernd in den Psalmen. Die Zusagen sind klar, Gott ist mit dir, aber die Ansagen, die führen dich durch das Buch immer wieder durch, weil du wirst das immer wieder erleben. Es wird Situationen geben, da wirst du schreien zu Gott und immer wieder und immer wieder. Und dann werden die Psalmen, die das aufgreifen, genau deine Psalmen sein. Die werden dir dann aus der Seele sprechen. Und es wird Situationen geben, da wirst du, hoffentlich wirst du das erleben, das wünsche ich dir einfach. Du sagst, ich vertraue auf Gott. Ich stehe auf dem Felsen Christus. Und ich lobe Gott, den König. Ich vertraue darauf, dass er mächtig ist. Das kann sich aber wieder ändern. Das ist nicht verwunderlich. Ich bin ja viel mit Bibelschülern unterwegs, das sind schon mehrere hundert jetzt in den letzten Jahren. Und man hat ja, das ist ja so eine christliche Blase, dann gibt es so eine christliche Sprache da. Ja? Und wenn die Bibelschüler Probleme haben, dann sagen die oft, vielleicht sagt ihr da auch manchmal, ja, ich habe gerade eine Anfechtung. Und dann ist man ganz verwundert, dass man jetzt eine Anfechtung hat. Ich denke manchmal, was hast du denn? Du hast eine Grippe. Das ist jetzt mal eine Grippe, ne? Also ich würde das jetzt nicht gleich Anfechtung, als ob der Teufel sich um jede Grippe kümmert. Da hat er viel zu tun, vor allen Dingen in den letzten Wochen. Und wenn dann zum Beispiel man immer wieder ein Thema bei den Bibelschulen, was kommt denn danach, nach der Bibelschule? Tja, was kommt danach, ne? Gute Frage. Die höre ich mir jedes Jahr an, jedes Jahr neu. Muss man sich darauf einstellen, das ist eine wichtige Frage. Ich hatte die Frage ja selber als junger Mensch, was kommt denn als nächstes? Warum antwortet Gott nicht? Genau, warum antwortet? Ich habe ihn doch gefragt, warum antwortet er nicht? Während man vorher vielleicht zuversichtlich war. Und da gibt es bei dir sicherlich Punkte, wo du genau das erlebst, wo du Antworten bekommen hast und bei anderen Punkten kriegst du keine Antwort und Gott antwortet nicht. Das ist aber nicht überraschend. Dass Dinge auf sich warten lassen, dass Gott dich warten lässt, ist nicht überraschend. Der Psalter wird sagen, habe ich doch gesagt. Habe ich gesagt, der Psalm geht nur drei Psalmen? Der Psalter ist lang, ist ein langes Buch. Er begleitet dich durch das Jahr hindurch, entweder in diesem Zweifel oder in dem Vertrauen oder in dem Lob. Was der auch macht, wir gehen ja nicht durch den ganzen Psalter, am Ende, das ist auch sehr interessant, die letzten Psalmen, und zwar Psalm 150 bis 50, das sind alles Psalmen, die mit einem Halleluja anfangen und mit einem Halleluja aufhören. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ich mache das jetzt nicht die ganze Zeit, ja? Also zehnfaches Halleluja. Für die, die in Deutsch aufgepasst haben, Inclusio, ja? Also so eine Klammer. Halleluja, Halleluja. Und davor, der Psalm 145, ist ein Königspsalm. Das heißt, der Psalter sagt, ihr habt die Zusagen Gottes, dass er fest die Beziehung hält und ihr habt die Zusage, dass Gott am Schluss König sein wird. Er ist es schon und am Schluss wird er als König gelobt. Im letzten Psalm, das ist dieser Super-Halleluja-Psalm, da kommt ja immer Halleluja, Halleluja und dann steht da immer im Deutschen steht ja Halleluja, steht, lobt ihn mit, und dann werden die ganzen Instrumente aufgezählt. Wir würden heute andere nehmen, dann würdest du sagen, lobt ihn mit dem Klavier, lobt ihn mit der Gitarre, das hatten die damals nicht. Und im Hebräischen heißt, lobt ihn Halleluhu. Also Halleluja, lobt Yahweh, also alle können ja Hebräisch, Halleluja, lobt Yahweh, und dann steht immer Halleluhu, 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 Halleluhu. Immer Halleluja, nämlich Halleluhu, lobt ihn. Am Schluss ist das mega Halleluja. Ich bin ja schon langsam ein bisschen alt geworden, ja, wenn man schon 51 ist, dann guckt man manchmal so kritisch auf die Entwicklungen in den Gemeinden und dann, ach, und wie die Lieder gesungen werden, ja. Ich komme mir vor, wie so ein, weiß ich nicht, ich komme schon bald zum 55 plus, ja. Also, und warum singen die das jetzt nochmal und so, ja, und nochmal eine Wiederholung, muss das denn sein? Ja, gut, nein, in den Psalmen, Halleluja, 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 lobt ihn, das ist doch ein biblisches Vorbild. Es wird noch viel zu wenig wiederholt. Ja, aber es reicht mir ja auch von den Wiederholungen. Ja? Aber am Schluss wird Gott als König gelobt und der Schlussvers ist ja, alles was Atem hat, lobe den Herrn. Warum? Weil er König ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass die Hauptverheißung, an die ich mich klammer, ist, dass Gott als König kommt. Gott kommt als König in Jesus. Das andere ist alles nett und was auch immer passiert, aber ich verlasse mich drauf, dass Jesus wiederkommt und dass alle ihn sehen werden und dass der diesen Laden hier aufräumen wird. Also ich meine jetzt nicht Wendlingen oder so, sondern die Welt, die Erde insgesamt. Warum ist das so? Weil der Psalter das absteckt. Die Zusage, ich stehe zu euch in der Beziehung und ich werde wiederkommen als König. Und wenn ich das übertrage, dieses ganze Buch, also diesen Rahmen und dazwischen, dann gilt das für Jesus. Ich hatte vor kurzem eine Bibelschülerin vor mir sitzen, die war total verzweifelt und hat geweint, weil sie sich nicht sicher war, ob Jesus sie gerufen hat. Hat er mich wirklich errettet? Ich habe das auch manchmal gehabt, diese Zweifel. In dem Moment hatte ich gar keine Zweifel, auch für sie nicht. Meine innere Antwort war eigentlich, musst dir gar keine Gedanken machen. Du bist safe, im wahrsten Sinne des Wortes. War natürlich nicht die entsprechende Antwort, deshalb habe ich es ein bisschen anders verpackt. Kann nicht jemand sagen, jetzt hör doch auf zu heulen, du bist doch sowieso errettet. Aber vom Psalter her, ja, würde Jesus sagen, ich halte die Beziehung. Ich halte die Beziehung. Ob du das jetzt gut findest, ob du gerade nicht willst, ist eigentlich egal. Meine kleine Tochter, die hatte mal so eine Phase, das hatten die dann mal im Kindergarten, ja, oder in der Grundschule. Wenn die sich nicht verstehen, dann sagen die ja, du bist nicht mehr meine Freundin oder so, ja. Und irgendwann habe ich sie genervt, das ist eigentlich kaum möglich, aber ich hatte sie praktisch irgendwie genervt und sagte mir, du bist nicht mehr mein Freund. Das habe ich gedacht, ja, Pech, also kannst du eigentlich gar nichts dran machen, weil ich bin sowieso dein Papa. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwo unterschreiben, dass ich nicht mehr der Papa bin. Ja, die kann mich nicht austauschen. Ich bin ihr Freund Papa, da kann die gar nichts dran machen. Ich versuche sie natürlich nicht so arg zu nerven, da war sie, glaube ich, 7 oder 8. Jetzt ist sie 14. Wir kommen gut miteinander klar, manchmal nicht so ganz, aber die Beziehung ist klar. Also wenn ich als Papa die Beziehung sowieso halte, ich schmeiß die ja nicht raus. Ja, ich sage höchstens, wenn ihr einen Bayern-Fan heiratet, müsst ihr auf die Straße, könnt ihr nur die Brücke heiraten. Fliegt da raus, ja. Werd sofort enterbt. Gut, das wissen die, dass das hoffentlich ein Witz ist, ja. Aber die Beziehung, ich halte doch ganz sicher die Beziehung, wie viel mehr, sagt Jesus, ich halte auf jeden Fall die Beziehung. Also, es kann mal sein, dass du zum Beispiel, dass am Schluss Gott ist König, du findest das überhaupt nicht so. Du kannst manchmal gar nicht sagen, oh, Gott ist König, toll. Und er ist bei mir, denkst, nö, finde ich gerade gar nicht. Mir geht das manchmal so, in irgendwelchen Gottesdiensten, wo Gott gelobt wird als König und dann alle Halleluja und dann die Christen haben dann ja auch verschiedene Möglichkeiten, das auszudrücken. Die einen ganz verschmerzt, verzerrtes Gesicht in Schmerzen, die anderen knien und du denkst nur, boah, ich will gerade überhaupt nicht. Ich glaube das gerade gar nicht oder ich erlebe es gerade nicht so. Da würde der Psalter sagen, ja, dann lass es halt. Aber es ist trotzdem so. Also Jesus wird als König wiederkommen. Du kannst da mitmachen oder du lässt es. Er wird sowieso wiederkommen. Oder genauso, wenn du jetzt sagst, aber diese Zusagen von Jesus, dass er wirklich den Bund mit mir geschlossen hat, den glaube ich gerade nicht, den kann ich gerade irgendwie gar nicht erkennen. Das ist alles so vernebelt in meinem Leben. Okay. Ich sage jetzt nicht, Jesus sagt, ist es egal, aber es steht aber trotzdem so. Es ist fest. Es ist fest. Die Jesu Zusagen ist ja sein Problem. Das sage ich auch manchmal. Herr, Entschuldigung, du hast mich zu deinem Kind gemacht. Du musst dich auch mal um dein Kind kümmern, gell? Ich kümmere mich um meine Kinder. Wie wäre es denn, wenn du das mal machst? Ja? Jesus kann damit umgehen, ja? Wenn ich so rumjaul. Der Punkt ist nur, die Zusage kommt da von Jesus selbst. Und wenn du jetzt in das neue Jahr reingehst, dann gilt die Zusage Jesu, die Verheißung, dass er zu dir steht, dass er den Bund mit dir hält, sicher. Die ist sicher. Ob du die siehst oder vernebelt ist oder nicht, das ist eigentlich egal. Genauso, dass Jesus wiederkommen wird, dass am Schluss alle Menschen ihn sehen werden und erkennen werden, wer Jesus ist. Das ist auch sicher. Dazwischen ist aber dieses lange Buch deines Lebens. Wie viele Kapitel das hat, das weiß man ja nicht. Aber vielleicht kannst du das mitnehmen, dass du merkst, ich muss nicht überrascht sein, wenn irgendwas Schwieriges kommt. Ich weiß, dass es sehr schwierige Sachen gibt, die uns fast erdrücken und fast kaputt machen. Es gibt vielleicht auch überraschend gute Sachen, wo du erleben wirst, wie Gott dich versorgt oder wie er dir antwortet. Wenn du das vielleicht so ein bisschen im Blick hast, ich bin ein visueller Mensch, ich versuche immer, alle wichtigen Sachen auf eine Seite zu packen, dann schau mal in Gedanken neben dich, vielleicht jetzt gerade, wer neben dir sitzt, oder auch wer dir zugeordnet ist in deinem Leben, weil auf dem Weg des Beters, auf dem Lebensweg, kann es ja sein, du hast gerade dieses, mir wird nichts mangeln. Du erlebst gerade, dass Gott dich versorgt und hast ein starkes Vertrauen. Aber jemand anderes sitzt neben dir, der erlebt das gerade nicht oder der zweifelt daran. Und manchmal ist es leider so, das ist, finde ich, wirklich schwierig, dass man in der Gemeinde das nicht ehrlich sagen darf, weil man ja so, man muss schon so mittelfromm sein. Also so super fromm das auch wieder nicht, das macht so einen hochmütigen Eindruck, aber so mittel bis halb gut fromm wäre schon nicht schlecht. Aber so schlecht fromm, ja, kommt nicht voran, ist immer verzweifelt, das kommt nicht gut an. Man muss schon so ein bisschen was drauf haben als Christ. Das ist schlecht, das geht eigentlich nicht. Es wird die Zeit geben, da hast du ein starkes Vertrauen, dann schau mal um dich rum, gibt es jemand, der sagt, Herr, warum antwortest du mir nicht? Und dann geh diesen Weg, dieses Gebet mit demjenigen und bete mit und bring diesen Menschen, der dir anvertraut ist, und klage mit. Herr, warum antwortest du dem nicht? Warum versorgst du mich, aber diesen Menschen versorgst du nicht? Warum versorgst du mich, dem aber nicht? Oder wenn es anderen Menschen geht, so die können Gott nicht als König loben, dass er über allem steht und alles im Griff hat. So wie zum Beispiel die Familie meiner Schwester. Da hatte Gott, sie erleben nicht Gott als König, der alles im Griff hatte, wo dieses Teenie-Mädel gestorben ist. Das wird schwierig, mit dieser Familie mitzugehen. Das wird sehr, sehr schwer. Die brauchen dann Menschen, die sagen, wir gehen jetzt mit dir und wir schreien zu Gott. Wir vertrauen auch darauf, dass es einmal einen Abschluss-Halleluja gibt, dass Gott tatsächlich das wieder hinkriegt. Ich weiß nicht, wie er das trösten will, aber er ist dabei und er wird das machen. Ich möchte am Ende zu diesem Psalm 23 zurückkommen, weil der manches von diesen unterschiedlichen Lebenswegen aufgreift. Da steht ja am Anfang, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und die einen würden sagen oder würden sich fragen, mit welchen Dingen versorgt dich Gott? Gott versorgt dich mit vielen guten Dingen. Werd dir das bewusst, wenn du dieses Jahr gehst? Dass die Heizung funktioniert, dass das Dach nicht tropft, dass es jeden Tag mehrmals was zu essen gibt, bräuchten wir gar nicht. Ich glaube, 1,5 Mal wird reichen. Werde dir bewusst, wie Gott dich versorgt. Aber es wird auch in deinem Leben geben, Situationen geben, dass du denkst, doch, mir fehlt eigentlich was, Herr. Wenn ich ehrlich bin, dann sag ihm das. Oder vielleicht hast du sogar jemand, dem du das sagen kannst, boah, ich wünsche mir eigentlich von Gott, dass er mich versorgt. Ich kann das so nicht unterschreiben. Mir wird nichts mangeln. Mir fehlt wirklich was. Dann geht gemeinsam vor Gott. Weil diese Worte sind ja Worte von jemand. Die hat ja jemand gebetet vor Gott. Und gleichzeitig sind die Worte für uns. Das ist das Geniale an den Psalmen. Das hat ja jemand anders gebetet. Und weil sie Wort Gottes geworden sind, sind sie jetzt Wort Gottes für uns und sie werden unsere Worte. Das andere ist, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, wovor hast du Angst? Und da hilft jetzt auch nicht die fromme Antwort, du brauchst doch keine Angst haben. Ja, aber ich habe ja Angst. Einer meiner Kinder hatte ziemlich Angst vor Hunden. Da kam auch so ein kleiner Kläffer, die ist dann ganz schnell gerannt. Ich wusste gar nicht, dass mein Kind so schnell rennen kann. Ganz schlimme Angst vor Hunden. Kann ich auch nicht sagen, ja, du brauchst aber keine Angst haben. Wenn du Angst hast, hast du ja Angst. Wovor hast du Angst, was in diesen nächsten Monaten auf dich zukommt? Ein sehr guter Freund von mir hatte einen Blinddarm-OP-Durchbruch und alle waren froh, dass das gut gegangen ist und dass er da schnell ins Krankenhaus konnte. 2 Wochen später rufen die an vom Krankenhaus, ja, sie haben da die Gewebeprobe untersucht, du hast Darmkrebs. Der war geschockt, der musste sich komplett mit dem ganzen Leben beschäftigen. Was wird aus meinen Kindern, was Haus und so weiter. Im Nachhinein war es fast schon geschenkt, dass das so früh entdeckt wurde. Aber der hatte natürlich Angst. Angst vor der Chemo, Angst in dieses dunkle Tal zu gehen, ist ja klar. Und auf der anderen Seite vielleicht die gleiche Person oder die Person neben dir, die wird erfahren haben, wie Gott beschützt hat. Wie man tatsächlich das sagen kann, Herr, du hast mich getröstet und du bist mit mir durchgegangen durch dieses Unglück. Und dann noch, hier werden Feinde angesprochen. Da wird ein interessantes Bild gemacht. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also du salbest mein Haupt mit Öl, das brauche ich jetzt nicht unbedingt im Wirklichen. Nehmen wir eher Shampoo oder so. Du schenkst mir voll ein. Also da ist die Szene, Gott behandelt diesen Beter und die, die ihm Böses wollten, kriegen mit, dass er von Gott gesegnet ist, dass Gott auf seiner Seite steht. Es gibt tatsächlich Leute, die dir zu schaffen machen. Das können Kollegen sein. Ich habe Kollegen, die sind alle Christen. Der ein oder andere da, es gab mal eine Zeit, da habe ich gedacht, Herr, wenn der einen anderen Job findet, würde ich mich echt freuen. Zeig ihm doch irgendwas anderes Schönes. Der Typ hat mich so auf die Palme gebracht, wirklich. Auch dieses, du musst den segnen, dann geht es dir besser. Hat alles nicht geholfen. Das einzige Gebet, was ich sprechen konnte, Herr, gib ihm ganz tollen anderen Dienst. Aber ganz schnell bitte. Ja? Das hat Jahre gebraucht, bis ich meinen Frieden mit dieser Person gemacht habe. Ich weiß ja nicht, vielleicht ging es ihm ähnlich mit mir. Das weiß ich nicht genau. Aber es gibt andere Feinde, die, ich merke das bei manchen in der Schule, es gibt manche Feinde meiner Kinder, die würde ich gerne selber besuchen. Zu Hause oder auf dem Weg nach Hause würden sie mir begegnen, hätten dann ein sehr deutliches, haptisches Gespräch mit mir. Sie würden meinen Kindern nie mehr was Blödes tun an der Bushaltestelle. Das kann ich natürlich nicht direkt angehen, ja? Also wenn sich jeder Vater immer so um seine Kinder kümmern würde, dann gäbe es immer Schlägerei an der Bushaltestelle. Das ist auch nichts. Aber das war schon manchmal schwer für meine Kinder. Wie begegne ich diesen wirklichen Feinden, die einen fertig machen wollen? Wie gehe ich dann in die Schule? Wie gehe ich aufrecht in die Schule? Und andere werden das vielleicht am Arbeitsplatz erleben oder es gibt ja auch ganz komische Nachbarn, die sich seltsam verhalten. Und andere Christen, die erleben Feinde tatsächlich als Feinde, die ihnen ans Leben gehen wollen. Und ja. Und was möchtest du von Gott? Herr, versorg mich trotz meiner Feinde. Versorg mich trotz meiner Angst, Herr, versorg mich trotz meines Unglücks. Am Ende habe ich etwas gemacht, ich weiß, das macht man nicht, ich habe den Psalm umgeschrieben. So, solche komischen Experimente, wenn das ein Prediger gemacht hat, das fand ich immer nicht lustig. Da dachte ich immer, hey Mann, das ist Wort Gottes, das macht man nicht. Ich habe hier nur eine Sache geändert, die möchte ich ans Ende stellen, und zwar, ich habe es immer im Plural gemacht, Mehrzahl. Wenn ihr in dieses Jahr geht, das macht ihr ja sowieso, dann geht in der Zusage Jesu, ob du die glaubst gerade oder nicht, ist eigentlich egal, Jesus ist auf deiner Seite, Jesus ist dein Herr, der Vater im Himmel ist dein Vater. Und dann macht das gemeinsam, dass ihr wirklich Gott darum bittet, dass ihr gemeinsam durch dieses Leben geht und den Ansagen des Lebens begegnet. Also der Herr ist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Er weidet uns auf einer grünen Aue und führet uns zum frischen Wasser. Er erquicket unsere Seelen. Er führet uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn man da schon reinbetet, sage ich mal, reinspricht, dann wird der eine oder andere schon nicht mitkommen. Ich bin immer ein sehr langsamer Wanderer. Meine Frau, auch beim Spazierengehen, die rennt immer vorne raus. Die war Krankenschwester im früheren Leben, wie auf Station. Pff, ja. Wenn wir Hand in Hand gehen, ja, dann denke ich immer, Schatz, sorry, wo rennst du jetzt? Also es sieht total peinlich aus. Die Frau ist so einen Meter vorne. Ja. Also ich laufe immer sehr langsam. Und jetzt kann es sein, der eine oder andere hat hier mitgelesen und dachte, nee, da bin ich eigentlich hinten. Da ist man im Lesen schon vorausgerannt. Er erquicket unsere Seelen, ja, schön wär's. Er führt uns auf rechter Straße, ja, wäre auch mal nicht schlecht. Genau. Aber weil da wir steht, wünsche ich euch, dass ihr euch praktisch umschaut und guckt, wer kommt, wer bleibt denn da zurück? Wer kann denn da gerade nicht mitbeten? Wer wünscht sich denn dieses Vertrauen, uns wird nichts mangeln? Vers 4, und ob wir schon wanderten im finsteren Tal, fürchten wir kein Unglück. Und in dem Moment, wo das gelesen wird, fürchtet jemand hier gerade Unglück. Und dann muss ich kurz anhalten und gucken, so, warum, was ist denn los? Was ist denn mit dir los? Da stimmt doch was nicht. Da muss man sich ja bemerken. Denn du bist bei uns, dein Stecken und Stab trösten uns. Ja, Trost. Beziehungsweise der eine oder andere Wolf oder Bär wird damit verdroschen, weil Gott sich um die Feinde kümmert. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Du salbst unser Haupt mit Öl und schenkst uns voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen unser Leben lang und wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Und dann streckt sich der Psalm schon auf das Ende aus in Psalm 150, weil wir alle gemeinsam darauf zugehen werden, dass wir tatsächlich Jesus loben werden, weil er sein Reich aufrichten wird. Und ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen, dass ihr auf diesem Weg in diesem Jahr dabei gemeinsam unterwegs seid. Und als erste Antwort können wir das Lied singen, was jetzt kommt.